Du bist Buschi hinterhergewandert. Gelsenkirchen.
Ja, mein.
Von Bonn nach Gelsenkirchen.
Ja, genau. Mein ganzes Leben bin ich einfach.
Du bist ein Stalker, Sarah. Ja. Sag's doch bitte einfach.
Recht interessant. Der Podcast für die Jura-Bubble von und mit Stefanie Bayrich. Recht und Revolte, ein Crossover zum Thema Be Real. Ich freue mich riesig, dass ihr alle zugeschaltet seid. Und heute gibt's eine, ich wollte gerade sagen, eine Premiere. Nee, Premiere ist es nicht, weil ich habe das Ganze mit Ines von Legal Nerd auch schon mal gemacht in München. Völlig ungeplant und einfach gucken, was passiert. Und heute mache ich das wieder. Und zwar mit Robe und Revolte. Sarah und Franziska sind bei mir. Es ist ziemlich früh. Wir mussten uns eben schon sammeln, damit wir nicht albern werden. Und jetzt schauen wir einfach, was passiert. Liebe Sarah, liebe Franzi, schön, dass ihr zugeschaltet seid und Zeit habt, ein wenig mit mir zu plaudern.
Ja, hallo auch von mir. Also ich bin Sarah und ja, ich freue mich riesig auf die Folge und versuche aber auch schon, mich jetzt schon weiter zu konzentrieren, damit es nicht sofort abdriftet.
Ja, guten Morgen auch von mir. Ich bin Franziska und ich habe schon ein riesen Lächeln im Gesicht. Steffi hat uns nämlich schon ganz schön viel vorgeführt von ihren neuen Geräuschen. Ich hoffe, die werdet ihr heute auch hören. Deswegen, ja, könnte lustig werden.
Ja, und jetzt wisst ihr auch, warum das hier schon ein bisschen albern ist, weil wir vorhin alle meine Knöpfe ausprobiert haben. Noch nicht alle, aber ziemlich viele. Und ich glaube, das passt ganz gut zum Thema, weil wir hatten uns so überlegt, ey, wir wollen unbedingt so eine Art Mashup machen und wir brauchen natürlich ein Thema. Dann haben wir gesagt, wofür brennen wir eigentlich alle drei? Und das ist immer und immer wieder ein Thema, nämlich authentisch sein, deswegen be real. Und da labern wir jetzt einfach drüber. Weil authentisch sein ist ja ein wichtiges Thema in vielen Bereichen, im Berufsleben, im Privatleben. Warum brennt ihr so für dieses Thema? Ihr beschäftigt euch da ja wahnsinnig viel mit, Sarah.
Ich glaube, dass es einfach ein persönliches Thema ist, das einem so im Laufe des Lebens immer bewusster wird, wie wichtig das ist. Ich habe für mich ein paar Entscheidungen getroffen, die ich mir vor, weiß ich nicht, 10 Jahren überhaupt nicht hätte vorstellen können auf meinem klassischen juristischen Berufsweg. Und ja, auch als Coach, ich bin jetzt Rechtsanwältin und Coach, und auch als Coach begegnet mir das Thema natürlich häufig in Gesprächen mit KlientInnen, weil Authentizität, glaube ich, ein Schlüsselfaktor ist für ein, ja, weiß ich nicht, ausgeglichenes, zufriedenes, gelassenes Leben.
Und erfolgreiches idealerweise, ja.
Ja, idealerweise ja.
Ich glaube tatsächlich, dass das auch eine elementare Säule des Erfolges ist, authentisch zu sein, weil die Menschen um uns rum sind ja nicht dumm.
Genau.
Und ich glaube, dass Fake einfach immer weniger überzeugt. Wie siehst du das, Franzi?
Ja, ich sehe das genauso. Also für mich ist das Thema auch ein absolutes Herzensthema. Es begleitet mich schon ganz, ganz lange. Vor allem deswegen, weil ich mich früher selten authentisch gefühlt habe. Also gerade in meiner juristischen Tätigkeit war das für mich immer schwierig, authentisch zu sein. Es ging so weit, dass ich teilweise das Gefühl hatte, ich habe zwei Persönlichkeiten, nämlich meine berufliche Persönlichkeit und meine private Persönlichkeit. Und da ging das eigentlich so los, wo ich gemerkt habe, ich fühle mich ein bisschen gespalten. Sollte das eigentlich so sein oder darf das so sein? Muss das so sein? Und konnte dann über die letzten Jahre für mich feststellen, nein, das muss nicht so sein. Und wie du sagst, Steffi, auch, ich fühle mich sehr viel erfolgreicher, glücklicher, seitdem ich dieses Gefühl der Spaltung nicht mehr habe, sondern das Gefühl habe, authentisch sein zu können, und zwar in allen Bereichen meines Lebens, sowohl privat als auch beruflich. Und ich durfte dieses Thema tatsächlich dieses Jahr auch so ein bisschen erforschen im Rahmen meines Studiums. Habe da ganz viel dazu gelesen, mich eingelesen und selber auch eine Studie dazu durchgeführt. Und es ist faszinierend, wie stark tatsächlich Authentizität mit Wohlbefinden korreliert, also positiv korreliert. Kurz gesprochen, mehr Authentizität, mehr Wohlbefinden. Ja, und das kann ich für mich selber halt auch immer wieder feststellen.
Er ist irgendwie auch in sich schlüssig und logisch, weil wenn du nicht authentisch bist, heißt das ja im Umkehrschluss, du verstellst dich die ganze Zeit, und sich dauernd zu verstellen ist ja mega anstrengend.
Genau. Mhm.
Absolut, ja.
So, das ist ja so ein Punkt. Ich habe übrigens heute auf LinkedIn, falls ihr es noch nicht gesehen habt, müsst ihr mal gucken. Also wenn wir es ausstrahlen, war es natürlich nicht mehr heute, sondern liegt schon ein bisschen zurück, von Nadine Lilienthal einen Beitrag gesehen. Mega gut. 20 Dinge, die ich gern vor 20 Jahren gewusst hätte. Und mir sind spontan zwei eingefallen, habe ich auch drunter kommentiert, weil 20 hatte ich jetzt heute Morgen nicht die Zeit, weil wir wollten uns ja treffen. Und die zwei Dinge, die mir da sofort eingefallen sind, erstens, es muss dich nicht jeder mögen, beziehungsweise was andere über dich denken, geht dich eigentlich gar nichts an. Ist nicht von mir, ist von Karin Kuschig, die verehre ich sehr, finde ich einen super schlauen Satz. Und mein Satz Nummer zwei war, einen Scheiß muss ich.
Ja.
Und das hätte ich gern vor 20 Jahren gewusst.
Oh ja, ich auch.
Das habe ich da, was wären eure zwei Sätze? Ganz spontan?
Oh, ganz spontan. Boah, es ist echt früh. Franzi, bist du spontaner als ich?
Also mir fällt immer sofort einer ein und zwar, nimm nicht alles so persönlich. Also das ist so ein Ding, dass ich früher total viel einfach persönlich und auf mich genommen habe und auf mich bezogen habe und das sehe ich immer noch in vielen Menschen. Und heute ist das so, wo ich mir denke, das meiste, was aus Menschen rauskommt, was sie nach außen strahlen, hat gar nichts mit irgendjemand anders zu tun und schon gar nicht mit mir, sondern immer mit ihnen selber.
Mit der Person selbst.
Ja, genau. Ja, das alles ist ja eigentlich eine Botschaft, ne, in diesen verschiedenen Sätzen, weil meiner wäre jetzt halbwegs spontan gewesen. Auf Englisch habe ich mir den irgendwo mal hingepinnt. I'm not here to please everybody. Also, und das ist wirklich ein riesen Shift sozusagen für mich gewesen, das irgendwann so zu erkennen, ach so, okay, weil ich bin auch einfach so gepolt, so geprägt, so aufgewachsen. Ich glaube, so geht's vielen Frauen in unserer Generation plus, minus, weiß ich nicht, 20 Jahre und davor sowieso, dass man ja als Mädchen nicht zu viel Drama macht, nicht zu zickig ist, nicht zu laut ist, nicht zu viele Ansprüche stellt. Genau. Und ja, mit guten Noten und allem irgendwie immer gut gefällt, gutem Benehmen. Und das mal so ein bisschen abzulegen, das heißt ja nicht gleich, dass man in das komplette Gegenteil umschlägt, sondern das einfach Schritt für Schritt abzulegen, das geht und das hätte ich wirklich gerne vor 20 Jahren schon gewusst.
Witzig, drei Frauen und letzten Endes im Prinzip die gleiche Erkenntnis.
Mhm, total. Ich finde es auch im Zusammenhang mit unserem Thema total spannend, ne? Weil wenn man dieses Thema sei gefällig, ne, das ist ja einer von diesen fünf Antreibern aus der Transaktionsanalyse, die wir ja auch als Coaches gelernt haben, ne? Und ich hatte den ganz, ganz stark früher. Extrem stark, ne? Du musst jedem gefallen, du musst dich überall anpassen. Und das hat mich total häufig auch gehindert, authentisch zu sein, weil ich dachte, naja, wenn ich so bin, wie ich bin und eigentlich das sage, was ich meine, um Gottes Willen könnte ich ja anecken, dann könnte das irgendjemand nicht passen, dann könnte mich irgendjemand nicht mögen und das wäre ja fürchterlich. Also wenn mich hier irgendjemand nicht mag, ne? Also was habe ich denn dann hier zu suchen?
Hast du denn das Gefühl, dass du das zu 100% losgeworden bist? Weil ich merke schon, dass mich das auch selber immer mal wieder überkommt.
100% wäre heftig gelogen. Also ich glaube, ich habe ihn massiv reduziert, aber zu 100% losgeworden. Na, das sind ja so frühkindliche Prägungen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt möglich ist, das ganz loszuwerden oder ob man einfach lernt, damit zu leben.
Genau. Und ja, und vor allen Dingen ist sich vielleicht viel schneller bewusst zu machen, ne, dass man in Situationen merkt, da ist es wieder. Ich will wieder gefällig sein. Und passt das jetzt hier gerade oder was will ich eigentlich? Dass man ein höheres Bewusstsein dafür einfach entwickelt. So eine kleine Alarmleuchte angeht. Hast du einen Alarm, Steffi?
Ja, ich find es mega spannend. Ich glaube, zu behaupten, egal worum es geht, habe ich immer 100% im Griff, wäre nicht authentisch. Weil ich glaube, dass das alles Dinge sind, Fähigkeiten wie Muskel. Weißt du, musst du trainieren. Musst du immer trainieren, ab und zu machst du eine Pause und dann kriegst du halt wieder Muskelkater. Und das geht mir genauso. Und ich glaube nicht, dass es mir oft passiert, dass ich gefallen will. Da bin ich drüber weg, im Wesentlichen. Aber wo ich immer wieder dran arbeiten muss, ist an dem Thema, ist mir völlig egal, was andere denken. Das wäre gelogen zu behaupten, dass mir das immer so geht. Weil du hast schon immer wieder Situationen, da kriegst du dann was hingewischt und für einen Moment denkst du, ouch.
Wir sind ja auch soziale Wesen. Also, ne? Das wäre auch, glaube ich, das wäre auch nicht möglich, so zu 100% zu sagen, ich mache jetzt hier mein Ding, ich stehe für mich ein, ich vertrete meine Werte, ich kümmere mich nur um meine Interessen und überhaupt nicht diesen Kontext, in dem man sich bewegt und die Beziehungen, das Beziehungsgeflecht, in dem man sich bewegt, im Blick zu haben. Das kann, glaube ich, nicht funktionieren.
Absolut. Wir sind soziale Wesen. Und ich meinte damit jetzt nicht den Aspekt Empathie oder Ähnliches, sondern zum Beispiel ungefragtes Feedback finde ich ein sehr schönes Thema. Und häufig steckt in ungefragtem Feedback ja auch ein Thema der Person drin, die dieses Feedback gibt.
Ja.
Und gar nicht das, was sie scheinbar transportiert. So, und dann, das habe ich in meinem Job. Ich mache Öffentlichkeitsarbeit alle Nase lang. Und ganz oft erkenne ich sofort, na Schnucki, da haben wir aber selber ein kleines Thema mit. Und dann ist es mir egal. Ich denke auch drüber nach, ist es berechtigte Kritik, weil man immer gern dazulernt und vielleicht so auch nochmal hinterfragen kann. Und aber ganz selten habe ich das schon, dass ich denke, so wirklich, aua. Aua. Und dann hilft's aber. Und ich glaube, das ist die Fähigkeit, die man erlernen kann, Schritt zurückzugehen und zu sagen, so, das hat jetzt echt geziebt, aber jetzt denke ich mal kurz drüber nach. Ist was dran? Ja, nein. Wenn nein, gucke ich, ist es vielleicht ein Thema dieser Person? Und einfach die Fähigkeit zu erwerben, das zu können, finde ich enorm hilfreich. Weil wenn du jedes Mal, wenn jemand irgendwas scheiße findet, was du machst, Öffentlichkeitsarbeit, es findet immer jemand scheiße, was ich mache. Wenn du jedes Mal alles hinterfragst oder anpasst, wirst du ja todunglücklich.
Ja, und dann will es ja auch keiner mehr hören. Also sind wir mal ehrlich, ne? Also es gibt ja auch genug Leute, die uns, dich dafür feiern, was du tust. Und das ja gerade deshalb, weil man nicht jedem gefallen will und weil man es nicht jedem recht macht, ne? Man schafft ja auch überhaupt keine Plattform für Menschen, sich zu identifizieren mit dem, was man sagt, mit dem, was du bist, wenn du keinerlei Angriffsfläche lieferst, auch für andere Menschen, um damit sich zu reiben. Dieses Aalglatte ist ja, glaube ich, auch gar nicht das, was Menschen irgendwie anspricht. Das wäre ja auch total langweilig. Zumindest geht's mir so, ne? Also ich möchte auch gar nicht jetzt in einem Podcast wie bei dir einfach nur reine Fakten hören, ne? Keine Meinung dazu oder so. Da höre ich Nachrichten dafür, ne?
Und auch das ist ja auch etwas, was einfach unmöglich ist. Du kannst nicht keine Angriffsfläche bieten. Du wirst immer irgendjemanden eine Angriffsfläche bieten. Egal was du machst. Also, es wird immer jemand hören oder dich sehen oder was von dir lesen. Und selbst wenn du die Mühe geben würdest, keine Angriffsfläche zu bieten, würde dann wieder jemand sagen, langweilig, interessiert mich nicht, was will die denn? Immer.
Oh mein Gott, wie angepasst.
Ja. Nicht so real wie ich.
Be real.
Oder gut gepasst.
Ja, ich glaube, das hat mich vorhin total geärgert, weil als ich gesagt habe, drei Frauen, eine Erkenntnis, und dann haben wir weitergesprochen, dachte ich, scheiße, da hätte ich total gut den Sinntusch machen können. Aber authentisch sein bedeutet ja auch, dass wir den ganzen Kram heute nicht schneiden. Also von daher. Außer wir haben jetzt gleich eine technische Panne, aber ansonsten finde ich das eigentlich ganz gut. Und ich glaube, es gilt sowieso immer der Grundsatz, also egal, was du machst, irgendjemand findet es immer blöd. Und ich glaube aber auch, je authentischer du bist, desto kleiner wird die Anzahl an Menschen, die keine Meinung zu dir haben. Mhm. Also ich glaube, die Masse an Menschen, die das dann doof findet, die wird größer. Und die das gut findet, aber auch. Mhm. Und ich glaube, vielleicht ist das sogar ein Gradmesser. Je weniger Menschen überhaupt keine Meinung zu dir haben, also was soll ich da sagen? Keine Ahnung, habe ich keine Meinung zu. Je weniger groß dieser Teil ist, desto authentischer ist man. Könnte man ja auch so sehen.
Und es ist ja auch, also Authentizität schafft ja auch Vertrauen. Also Menschen haben dafür ja ein eingebautes Radar oder haben dafür Antennen, manche mehr, manche weniger. Aber je authentischer du dich verhältst, auch in deinem Beruf, zum Beispiel auch als Juristin, desto mehr Vertrauen kannst du auch aufbauen, weiß ich nicht, zu Mandanten im Kollegenkreis und so weiter und so fort. Also mich, weiß ich nicht, wenn man Menschen trifft, wo man gleich so das Gefühl hat, das ist irgendwie nicht, weiß ich nicht, nicht stimmig, die sind wirken irgendwie, als hätten sie sich heute Morgen irgendwie eine Maske übergezogen. Das bemerkt man doch auch.
Ich finde schon.
Absolut.
Und mich spricht das nicht an. Ich habe da immer ein Störgefühl.
Ich will da weglaufen.
Ja.
Ja.
Ich finde, man weiß häufig gar nicht, was es ist, aber man nimmt es so wahr, ne?
Ja.
So ein ungutes Störgefühl einfach.
Genau. Und das ist ja eigentlich ein schönes Thema, authentisch sein im Beruf. Das ist ja nochmal was anderes, als jetzt so allgemein drüber sprechen. Und beim Thema authentisch sein gibt es ja immer so den großen Aspekt, wie authentisch. Komplett authentisch, nicht ganz komplett authentisch. Ich glaube, es gibt immer so einen Bereich, den will man gern für sich haben. Das finde ich auch ganz normal. Aber Stichwort Fehlerkultur finde ich bei authentisch sein zum Beispiel sehr, sehr spannend. Oder auch das Thema Schwäche eingestehen.
Mhm.
Also klassische Situation, du hast einen Mandanten da, der fragt dich was. Du hast in der Sekunde einfach keine Idee. Und da hast du ja zwei Möglichkeiten, wie du abbiegen kannst. Entweder erzählst du einen vom Pferd, weil du willst ja auf gar keinen Fall zugeben, dass du es gerade nicht weißt. Oder du sagst, das ist eine recht spannende Frage, habe ich in der Sekunde keine Antwort, habe ich aber morgen für sie.
Ja.
Und ich glaube, das ist halt schon mal so ein Einfallstor, um authentisch zu sein. Was glaubt ihr, wie das ankommt? Welche Variante kommt wie an?
Ja, die zweite Variante, glaube ich, auch da vielleicht nicht bei allen Menschen gleich gut an, weil ne, es kommt ja dann immer drauf an, was bei denen gerade so los ist. Aber in dem Moment bist du authentisch und das schafft ja auch Vertrauen zu erkennen, ach, anscheinend erzählt die mir jetzt aber hier nicht irgendwie einen vom Pferd, sondern sie ist irgendwie erwachsen und verantwortungsvoll genug zu sagen, da muss ich nochmal nachschauen und dann komme ich nochmal auf sie zurück. Also die erste Variante bemerkt natürlich vielleicht der ein oder andere nicht. Ich glaube, ich traue uns allen zu, als Juristen mit einiger Erfahrung, dass wir auch ganz gut einen vom Pferd erzählen könnten, wenn wir wollten. Und das merkt vielleicht nicht jeder, aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin für Variante 2.
Pressesprecher, du merkst nie, ob ich gerade Ahnung habe oder nicht. Franzi, wie siehst du das? Ähnlich wahrscheinlich, ne?
Ich sehe das ähnlich, genau. Ich kenne das häufig aus meiner Arbeit als Dozentin, ne? Und wenn du natürlich eine offene Gesprächskultur mit den Studis pflegst, dann kommen da teilweise natürlich auch Fragen oder auch Meinungen, ne? Konfrontationen. Also gerade ich unterrichte Life-Coaches, die sind sehr diskussionsfreundlich. Die nehmen auch Dinge nicht einfach hin, wie das häufig im Jurastudium so ist. Das ist so und so, weil es steht im Gesetz, sondern die fragen, warum ist das so? Franziska, wieso müssen wir das lernen? Was macht das hier für einen Sinn, ne? Und das fordert mich natürlich an der einen oder anderen Stelle schon heraus. Aber das ist auch das Klientel, die dann dankbar sind, wenn ich sage, hey, das ist echt eine richtig gute Frage. Lasst uns drüber diskutieren. Habt ihr Meinungen dazu? Wie seht ihr das? Wie kommst du gerade auf die Frage? Was ist der Gedanke dazu? Und in der Zeit schaffe ich mir natürlich auch Zeit, um drüber nachzudenken und habe dann vielleicht auch eine Meinung dazu. Und sag das dann aber auch, das ist jetzt gerade meine Meinung, wenn du dazu mehr wissen willst, dann schaue ich das gerne nochmal nach. Die sind dann auch dankbar dafür. Ich glaube schon, dass es gerade Menschen, die zum Anwalt gehen, gibt, die erwarten, dass wir wandelnde Lexika sind, die auch irgendwie auf jede Frage eine Antwort erwarten. Aber das wären dann auch die Mandanten, mit denen ich nicht unbedingt zusammenarbeiten möchte, ne? Also ich möchte ja mein Gegenüber auch authentisch gegenübertreten. Und wenn ich was nicht weiß, dann weiß ich es eben nicht. Dann bin ich aber klug genug, das auch nachzuschauen. So, und wenn das von mir erwartet wird, ein Lexikon zu sein, dann ist vielleicht die Person bei mir auch an der falschen Stelle.
Die Frage ist ja, ist das wirklich eine Erwartungshaltung der Mandanten oder glauben viele von uns nur, dass das die Erwartungshaltung ist? Weil jetzt mal ganz ehrlich, du gehst zum Hausarzt, weil du immer müde bist, fühlst dich schlapp. Wie wahrscheinlich ist es, dass der sofort eine Antwort hat? Nein, der wird wahrscheinlich ein Blutbild machen.
Ja.
Ja, findest du den deswegen inkompetent? Nein.
Total. Ich wollte das gerade sagen. Die Erwartungshaltung, die wir an uns selbst haben. Ich bin so gestartet ins Berufsleben, dass ich gedacht habe, ich muss immer eine Antwort wissen, wenn ich mit Kollegen spreche und die irgendwie einen mehr oder weniger interessanten Fall aus ihrem Rechtsgebiet in der Kaffeepause besprechen wollen, wäre es toll, wenn ich da auf jeden Fall was Kluges zu sagen kann. Und im Gerichtssaal muss ich immer eine Antwort wissen. Und auch als Rechtsanwältin, die Erfahrung habe ich ja auch gemacht, habe ich das am Anfang auch so als meine eigene Überzeugung erstmal mit mir getragen. Ich muss eine Antwort wissen. Mhm. Ich darf nichts Falsches sagen. Oder ja, es muss immer was kommen, als wäre man so ein Jura-Automat.
Mhm. Und schnell, es muss auch schnell kommen. Das war bei mir auch immer so ein Ding, ne? Ich darf mir auch nicht irgendwie jetzt mal 5 Minuten Zeit nehmen, drüber nachzudenken oder zu sagen, hey, ich brauche gerade mal 5 Minuten, weil häufig sind die Dinge so komplex und man muss sie nur auseinandersortieren und findet dann schon eine Antwort. Aber diese Zeit habe ich mir zum Beispiel nie gegeben.
Weißt du warum?
Das fand ich ganz spannend.
Weil nämlich da, ich glaube, ich könnte bei dir ähnlich gewesen sein, weil dann dieses Gefühl hochkommt und dann merken sie, und dann werden sie merken,
dass ich eigentlich
gar keine Ahnung habe. Ich weiß nicht, wie das Examen, wieso ich diesen Brief bekommen habe, aber irgendwas ist schiefgelaufen. Und dann werden sie es merken. Ja. Also die Antwort muss raus, sie muss on point sein.
Ja.
Und was für, also wenn ich jetzt so drüber rede, ist es natürlich total
absurd. Ne?
Ja, aber das wissen wir heute.
Eben.
Ja.
Das wissen wir heute. Und für mich ist das immer ein Zeichen von Souveränität, wenn jemand sagen kann, das ist eine richtig gute Frage, über die habe ich noch nie nachgedacht. Mache ich jetzt mal.
Ja, das ist aber auch nicht das Bild, das eben mir am Anfang so vermittelt wurde. Also ich weiß nicht, wie es euch ging. Und gerade dir, Steffi, du warst ja auch in Bonn. Also ich kam als Nicht-Akademiker-Kind, ich will das gar nicht so vor mir hertragen, aber es macht ja was. Es macht ja einen Unterschied, ob du schon mal in deinem Leben mit Juristen zu tun hattest oder nicht. Und ich komme an dieses Juridikum und da laufen Leute rum, auch mit so einer Selbstsicherheit und so einem Habitus, dass ich sofort dachte, alles klar, ich passe ja hier gar nicht rein. Es war ein Kulturschock für mich und da geht's ja schon los. Wie authentisch darf ich sein, möchte ich sein oder merke ich überhaupt, dass ich versuche, mich vielleicht irgendwie anzupassen, obwohl ich das gar nicht möchte. Ich habe das relativ schnell aufgegeben, aber also das mit diesem Anpassen an den bestimmten Typ von Menschen am Bonner Juridikum, aber...
Witzig, da habe ich das gar nicht gemacht. Später dann beim Berufseinstieg.
Ich habe es ja auch im
da
Juridikum
auch
nicht gemacht, aber ja, du kanntest ja aber...
Aber gar nicht. Und ich fand's so ätzend da. Ich fand's so mega ätzend da. Es war alles Anzug und Kostüm. Also nicht alles, und, to be honest.
Aber ja.
Ja.
Sorry.
Ja, und dann gab es doch noch, ich weiß gar nicht, wie die heißen, da gab es doch so Schuhe.
Ja, so Schuhe. Die Segelschuhe.
Ja, die mit den, wo dann immer ja, das Lederdings da, wie heißen die?
So ein Bömmel dran ist.
Ja, ja.
Ich habe die immer unter Segelschuhe.
Weißt du, das muss aber, das Leder war immer zweifarbig und das war durch die Ösen dann so vorne durch und so.
Das, also, da habe ich es ja auch nicht gemacht, sonst weiß nicht, wo mein Weg mich dann hingeführt hätte. Ich war dann einfach, aber mit fortschreitender Studiendauer immer weniger da, weil ich mich da so unwohl gefühlt.
Also nur da, wo du da sein musstest. Deswegen habe ich ja leider Buschi nicht getroffen, der ja gleichzeitig mit mir studiert hat in Bonn.
Ja, ich auch nicht.
Wahrscheinlich war der auch nie da.
Aber ich kann jetzt trotzdem immer erzählen, das habe ich ihm auch im Podcast gesagt. Ich habe gesagt, wenn ich ab sofort meine Story, wenn mich jemand fragt, kennst du Buschi? Kennst du Dr. Buschmann? Sag ich, was heißt kennen? Ich habe zusammen mit dem studiert.
Ich auch.
Na, gucke.
Ah, das kann
Club
ich nicht
Buschi
sagen.
Also, hier, Steffi, wann warst du noch? Also, wir beide haben auch zusammen studiert, ohne es zu wissen.
Ja, schade, Buschi. Liebe Grüße an Buschi.
Ja, ich hätte dich lieber getroffen, aber gut, ist ein anderes Thema.
Ja, das auch. Nein, ich war jetzt gedanklich im Bundesjustizministerium. Weil Wissi wird kein Buschi. Oder wie heißt
das? Ja.
So ist das. Aber Gott sei Dank haben wir das Studium ja halbwegs überstanden. Und was würdet ihr sagen, wie lange habt ihr gebraucht, um von diesem totalen Verbiegen beim Berufseinstieg, und das habe ich jetzt da so ein bisschen rausgehört, bis zu dem Punkt, wo ihr gesagt habt, ja, ich glaube, jetzt habe ich mich.
Ich glaube, ich habe mich nicht komplett verbogen beim Berufseinstieg. Das ist, glaube ich, auch was ganz Wichtiges, was man sich das ist eine Frage, die man sich stellen darf, wenn es in Richtung Berufseinstieg geht. So, wo denke ich denn, dass ich ganz gut hinpasse? Und was könnte denn meine Nische sein? Also meine war niemals Großkanzlei. Auch nicht falsch verstehen, ich kann gar nicht darüber urteilen. Ich war ja nie da, aber ich hatte so das Gefühl, das ist nicht meins. Und ich bin dann eigentlich in einen Bereich reingegangen mit dem öffentlichen Recht, wo ich schon mal dachte, ich fühle mich da, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Und dann, das habe ich neulich schon zu Franzi gesagt, als ich dann nach anderthalb Jahren ans Verwaltungsgericht gewechselt bin aus der Anwaltskanzlei, bin ich mitten im Ruhrgebiet gelandet, im Verwaltungsgericht Gelsenkirchen. Und da muss ich auch schon mal sagen, dass da wurde es mir auch leicht gemacht, weil da ist es, also da konnte man schon auch Authentizität mit reinbringen. Da wird auch schon mal gerne ein offenes und klares Wort gesprochen und da gibt's schon ein paar Originale. Das ist einfach so. Von daher hat man.
Du bist Buschi hinterher gewandert. Gelsenkirch.
Ja, weil.
Von Bonn nach Gelsenkirch.
Ja, genau. Mein ganzes Leben bin ich einfach.
Du bist ein Stalker, Sarah. Ja. Sag's doch bitte einfach.
Ich möchte an der Stelle sofort, es wäre ein gedanklicher Schnitt, weil. Ich habe gar nichts mit dem Mann zu tun, wirklich gar nichts. Der kommt aber daher.
Ich fand das schon sein.
Ja. Aber er war ja,
jetzt sei doch, sei doch authentisch.
Er hat aber nicht, nicht beruflich da gewirkt. Und ganz ehrlich, am Anfang war es so, dass ich mich voll gefreut habe, da zu landen, weil ich auch noch eine sehr intensive Schalke-Phase in meinem Leben hatte. Das ist auch sehr authentisch. Okay. Und da war ich da echt gut aufgehoben in Gelsenkirchen. Und also, lange Rede, kurzer Sinn, da hatte ich es nicht so schwer, fand ich. Aber was das allgemein natürlich bedeutet, zum Beispiel als Richterin authentisch zu sein, da kommen wir sicherlich gleich nochmal drauf.
Stimmt. Wie war es bei dir, Franzi? Es ist so, jetzt habe ich das erste Mal ein Tränchen gelacht.
Ich glaube, also ich habe mich im Studium noch nicht so verstellt, muss ich auch sagen, weil ich mehr zu denen gehört habe, die so für sich studiert haben. Und ich habe die alle gesehen in ihren Segelschüchen und Gucci-Laufern und Anzügen und so. Und bin aber selber in meinem Hoodie in die Uni gekommen und war so voll der Lonely Rider. Man habe auch immer für mich gelernt, war nie in Lerngruppen und so. Und dann ging das aber mit der Promotion nach dem zweiten Staatsexamen los. Und mein Doktorvater ist auch irgendwie Knigge-Lehrer. So, und da ging das los. Da hat er mir auf einmal Tipps gegeben, wie man sich zu verhalten hat in dem akademischen Umfeld. Ungefragt, weil jetzt war ich ja im akademischen Umfeld und ich bin auch, also meine Mutter hat zwar studiert an der Fachhochschule, war aber jetzt nie irgendwie als Akademikerin unterwegs. Mein Vater ist Handwerker, wir haben Handwerksbetrieb und so bin ich ja aufgewachsen. Also ich war der totale Bauer, wenn man das mal so sagen kann. Ne? Keine Manieren aus Sicht meines Doktorvaters. Und da ging das auf einmal los. Da kam übrigens auch schon der Hinweis, dass Frauen nicht ohne Strumpfhose im Sommer ihre Röcke zu tragen haben. Ne? Kommen wir vielleicht auch noch dazu. Und
Stimmt.
Da habe ich so dieses Bild entwickelt, so dass ich nicht so sein darf, wie ich bin. Da kamen auch häufiger mal so Feedbacks wie von wegen, also es ist ja völlig, also es würde irgendwie seltsam anmuten, dass man so lebensfroh und so aufgeweckt ist wie ich und aber gleichzeitig so eine gute Juristin sein könnte. Also so, ne, so, also es ist ganz seltsam. Und ich wusste gar nicht, er hat es mit Sicherheit nicht böse gemeint, sondern hat halt da in seiner Wahrnehmung, ne, mit seiner Person hatte das zu tun, die Diskrepanz beschrieben, die er in mir wahrnimmt, aufgrund seiner Prägung. So, das konnte ich aber damals natürlich nicht differenzieren und habe so für mich gelernt, naja, okay, ich muss ein bisschen leiser sein, ich darf nicht so viel lachen, ich muss ernster sein, ich muss mich auf eine bestimmte Art und Weise kleiden, ich muss mich auf eine bestimmte Art und Weise geben, sonst werde ich hier nicht akzeptiert. Und das hat sich dann schon so fortgeführt, auch im VG, weil ich häufiger auch Rückmeldungen bekommen habe, ne, aus der Sitzung, so Frau Habeck, kriegen Sie mal Ihr Gesicht in den Griff, jeder sieht, was Sie denken. Ne? Und da hast du dann natürlich schon so das Gefühl, naja, okay, also am besten irgendwie nicht auffallen und wie du dich kleidest, passt eigentlich auch nicht so gut. Und ich habe das eigentlich erst abgelegt, als ich gekündigt habe. Ja, das hat dann wirklich lange gedauert, bis ich auch mich selber wieder als Juristin authentisch zeigen konnte, das auch wieder aufeinander gekriegt habe. Ja, ich bin eine Juristin, ich kann das Handwerkszeug, ich kann das gut und ich bin aber trotzdem so, wie ich bin und das ist okay so. Also es hat schon Jahre gedauert und ich würde auch sagen, dass ich heute oft noch das Thema so vor mir hertrage. Deswegen habe ich ja auch dazu geforscht, ne, und habe dazu auch meine Arbeit geschrieben, weil es mich selber so bewegt.
Aber wie krass ist das, ne? Was so ein relativ kleines Feedback einem dann dauerhaft mitgeben kann. Mhm. Ich finde das mega krass. Und ich habe gerade kürzlich mit Quint Ali und Emilia De Rosa zusammen vor der Yumiko gestanden. Und wir haben hinterher auch einen Podcast aufgezeichnet. Oh mein Gott, ich muss mal anfangen, den zusammen zu sammeln, meine Postproduktion gehen. Und Quint hatte auch ein Buch dabei. Und da waren so Examenstipps drin. Und ein Teil davon befasst sich mit Äußerlichkeiten. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich darüber abkotzen möchte.
Ja, same. Das kam ja bei LinkedIn auf. Also das habe ich, ne, ich habe es da auch gesehen und es ist so 1960 oder sowas oder 50.
Maximal. Wenn überhaupt. Und ganz ehrlich, es ist doch jedem klar, dass du wahrscheinlich da nicht im Jogginganzug aufläufst. Ist schon klar. Ja, also so ein bisschen irgendwie mal genauer im Kleiderschrank gucken würde wahrscheinlich jeder. Aber dass dir gesagt wird, also die Damen, ich glaube sogar Rocklänge und Kostüm muss auf jeden
Perlenohrringe.
Fall.
Perlenohrringe.
Perlenohrringe. Und ich, alles in mir schreit, wenn ich sowas höre. Und vor allem die Conclusio. Ja, finden, weil das schwang ja so ein bisschen, ja, finden wir jetzt auch nicht gut. Können wir aber nicht ändern. Doch, jeder, der da in der Prüfung sitzt und Prüfer ist, kann daran was ändern.
Und es, also, ich finde es auch, also was hat man da für ein Bild von diesen erwachsenen Menschen? Also wenn man zum zweiten Staatsexamen antritt, dann ist man, weiß ich nicht, Mitte 20 auf jeden Fall, wenn nicht noch älter. Und in so einem, ich weiß gar nicht, wie der Titel des Buchs ist was, worum es da noch geht, aber solchen Menschen dann mitgeben zu müssen, wie sie sich am besten kleiden, wenn sie zur mündlichen Prüfung gehen, das ist halt, also das erschließt sich mir halt auch überhaupt nicht, weil wie du schon sagst, jeder weiß doch, dass das zum Beispiel ein Ort ist, wo ich jedenfalls professionell auftreten möchte. Und da ist ja auch wieder die spannende Frage. Authentizität heißt doch auch nie, zu 100% in jeder Situation auf Teufel komm raus, radikal ehrlich nur ich zu sein, sondern auch den Kontext zu sehen und dort dann für mich stimmig zu erscheinen.
Ja.
Und dass man überhaupt...
Ja, wärst du komplett authentisch, würdest du in der Prüfung sitzen und vor Angst schreien.
So. Nämlich. Genau, das hast du ja auch im Griff.
Ja. Das hat man auch im Griff. Aber ganz ehrlich, weißt du, was es mich gekostet hätte, in jedes vorhandene Ohrloch eine Perle zu stecken?
Ja, außerdem hatte ich nie Perlenohrringe. Die hätte ich mir dann auch noch, also, wer
ich
bezahlt
auch
mir
nicht,
das
hätte ich auch noch kaufen müssen. Finde ich wirklich ganz schwierig. Und das ist ein Thema.
Wer weiß, was rausgekommen wäre.
Das, ja, guck
wer
mal.
Wer weiß, was rausgekommen wäre, wenn wir das gemacht hätten.
Mhm. Ja, 18 Punkte. Keine Ahnung. Ich finde es so absurd und ich finde es auch traurig, weil wenn du heute mal in die Kanzleien guckst, alle machen regelrecht Werbung damit. Bei uns alles super divers, super locker, super fancy. Alle wollen eine bunte Anwaltschaft, eine bunte Richterschaft. Und dann ist das der Tipp fürs Examen.
Aber das wollen ja auch nicht alle. Und das ist eben auch oft nicht authentisch. Also
ja, aber die Coolen.
Ja,
die Coolen.
Die Coolen und genau. Ja.
Es gibt schon viele Uncoole auch noch. Also wenn wir ehrlich sind, ich glaube,
ich weiß.
In Bayern findest du nicht so viele, also gerade Behörden oder im Gericht. Ne? Mein Nasenring ist das beste Beispiel. Ich habe noch 1,5 Jahre, nachdem ich gekündigt habe, habe ich mich nicht getraut, einen Nasenring stechen zu lassen, weil ich dachte, das kannst du doch nicht machen. So, also am VG wäre überhaupt nicht gegangen, also absolut nicht. Und
ja, aber warum eigentlich nicht?
Ja, warum nicht? Eine Richterin hatte kein Nasenloch und ist übrigens auch alt und hat graue
Haare. Doch, sogar zwei mindestens. Wenn alles richtig gelaufen ist, mindestens zwei. Und dann sind es halt in dem Fall 3.
Und es ändert nichts daran, wie du deine Fälle bearbeitest und wie du mit den Menschen sprichst und wie du da auftrittst, ne?
Nee.
Davon gehe ich aus. Ich würde sogar so weit gehen, dass es im Einzelfall vielleicht sogar sehr förderlich sein kann. Weil wenn du überlegst, wie viele Menschen Angst davor haben, vor Gericht zu erscheinen, das ist ja mal Punkt 1. Und mir haben eigene Mandanten so oft gesagt, oh mein Gott, jetzt bin ich so erleichtert. Ich hatte so Angst vor diesem Termin und ich immer so, was jetzt hier heute? Vor mir? Ja, ich war noch nie beim Anwalt und ich war so aufgeregt und ich hatte wirklich Angst, dass es ganz furchtbar ist. Und ich so, ja, ich bin doch kein Zahnarzt. Was hätte denn hier heute furchtbar sein sollen? Ich bin doch da, um zu helfen. Sondern ich glaube, dass das schon für viele, die eine extreme Hürde im Kopf haben, vielleicht sogar ganz nett sein könnte. Weil das ist zwar eine reine Äußerlichkeit. Ich meine, das muss sich jetzt nicht jeder Richter ein Piercing machen lassen, damit er besser ankommt. Aber ich glaube, es gibt Menschen, da hat das dann vielleicht einfach nur den Effekt zu sehen. Ach, guck
ist mal.
Ist
ja ein Mensch.
Ein Mensch. Ja, gucke.
Ja, aber das ist doch so, dass viele das glauben. Ja. Also, und ich glaube, dass das viele JuristInnen, ich behaupte das mal, dass die das aber auch eben pflegen, dass da dieser Respekt und dieses eben nach, also hochschauen zu der Richterin, zum Anwalt, dass man das ja auch genauso haben möchte und das auch teilweise im Gerichtssaal ja super performt. Mhm.
Aber kannst du denn nicht auch vor jemandem Respekt haben, weil er freundlich ist, empathisch, ein toller Mensch und kompetent? Das sind so die Kriterien, nach denen ich meinen Respekt in der Welt verteile.
Mhm. Ja.
Ja, ganz also, klar.
Absolut, ne? Ich habe nur so das Gefühl, und das war auch so die Grundlage von meiner Studie damals, dass wir gerade im Bereich der Juristerei noch so ein ganz, ganz starres, konservatives Rollenbild in unseren Köpfen haben. Und wir haben das jetzt, glaube ich, nicht mehr so, ne, weil wir sind nicht das, was man sich typischerweise so vorstellt. Aber ich bin damit so sozialisiert worden, allein schon durch die Geschichte mit meiner Doktorarbeit, auch am VG, als ich kam, gab wesentlich weniger Frauen als Männer. Auch du guckst ja, wie sind die anderen angezogen, wie verhalten die sich so. Und das hat sehr, sehr stark in dieses konservative Rollenbild auch gepasst. Und das hat dann einfach dieses Bild, dieses stereotype Bild von einem Rechtsanwalt, einer Rechtsanwältin, einem Richter, einer Richterin verstärkt. Und ich glaube, das ist in unserem Beruf schon noch stärker vertreten als vielleicht auch in anderen Berufen, weil dieser Habitus auch in der Uni häufig doch so gelebt wird, ne, von Professoren, Professorinnen, die so auf der Kanzel stehen und uns predigen, dass wir die Krönung der Schöpfung sind und am Ende auch, ne, alles können. Und ich meine, Der Jurist ist grundsätzlich auch der bessere Mensch.
Ja, das finde ich jetzt nur gerade per se nicht. Das gilt für keine Berufsgruppe.
Nee, natürlich nicht.
Und ich glaube, dass es keinen Beruf gibt, der besonders viel, was man eben so als gut oder nicht gut bezeichnet, gute Menschen anzieht oder nicht.
Jetzt habe ich.
Ich glaube, du hast immer einen Querschnitt durch die Gesellschaft in jedem Beruf. Und ich glaube schon, es hat sich in der Anwaltschaft schon viel getan.
Und jetzt?
Oder ist es nur unsere Bubble?
Das ist, glaube ich, auf jeden Fall eine Bubble, in der wir uns bewegen. Aber jetzt ist mir ein Satz eingefallen, den ich gerne vor 20 Jahren wirklich gewusst hätte. Jetzt kommt's.
Schieß los.
Alle kochen nur mit Wasser.
Ja.
Und das hätte ich gerne gewusst. Mhm. Ich wusste das nicht. Ich dachte, ich hatte so ein hehres Bild davon, wie überall gearbeitet wird, wie besonders Juristen dann tatsächlich arbeiten, wie das, ja, ne? Und der Rechtsstaat. Und dann habe ich jetzt, sage ich nach, weiß ich nicht, 15 Jahren im Beruf, alle kochen nur mit Wasser. Manche ein bisschen raffinierter und ein bisschen, merkt nachher besser, aber am Ende mit Wasser.
Ja. Nee, manche lassen sich einfach nicht in die Töpfe gucken.
Und das.
Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied, weil du gerade wenn du neu bist im Job, du denkst ja immer, so wenn die gerade die bei dir so besonders kompetent ankommen, ja, also die gestandenen Anwältinnen und Anwälte, denkst du, oh mein Gott, was die alles können. Mhm. So, bis du einmal hinter die Kulissen geguckt hast und dann siehst du, ja, die können Dinge gut präsentieren, haben aber auch nicht immer alle Dinge sofort im Kopf.
Ja.
Sondern ich glaube, es ist einfach, Das ist so das Ding. Und das ist aber was man relativ schnell merkt, wenn man ein Momentchen dabei ist, finde ich.
Ja, genau. Es dauert ein bisschen, aber Stück für Stück merkt man immer mehr, okay. Am Ende sind es alle mit Wasser.
Das und es kommt auch, glaube ich, wenn man, also mal vorausgesetzt, das, was man tut, tut man gerne und geht da drin auf, kommen auch relativ schnell die ersten Momente, wo man sich so denkt, na, das hätte ich aber anders gemacht. Mhm. Und ich finde, das ist ja auch dieses mit Wasser kochen, ne? Und dann denkst so, ich dachte immer, oh mein Gott, unantastbar, der großartigste Anwalt auf Gottes Erden. Und dann merkst du so, da hätte man vielleicht noch ein bisschen was anders machen können.
Da habe ich aber auch eine Weile gebraucht. Ich habe mich auch oft verunsichern lassen, wenn dann jemand anderes in Brustton der Überzeugung mir was anderes hingeworfen hat. Und ich so dachte, ach so, ja, da habe ich vielleicht irgendwas übersehen. Mhm. Habe ich vielleicht irgendwas nicht wirklich. Und dann nachher im stillen Kämmerlein gedacht so, nee, sehe ich immer noch so, wie ich das eigentlich schon vorher gesehen habe.
Ja.
Aber da habe ich dann am Anfang schnell so eine Verunsicherung gespürt. Dafür war übrigens.
Aber ist das das Berufseinsteiger-Ding oder Frauending?
Beides.
Das ist ja die große Frage.
Die Kombination. Das potenziert das, glaube ich. Ja.
Und es,
die Achse des Bösen. Ja. Frau und Berufseinsteiger.
Genau, in einem juristischen Beruf.
In einem, genau.
Das ist die Achse des Bösen, ja.
Und ich finde, es wird einem schon auch gespiegelt. Ich hatte das nämlich am VG schon mal die Situation, dass dann durch das ganze Gericht so eine Geschichte gegeistert ist von wegen, ja, stellen Sie sich mal vor, da hat jetzt wirklich die Proberichter dem Vorsitzenden widersprochen. Ja? Da hat doch tatsächlich die Proberichterin mit den ehrenamtlichen Richtern zusammen, na, anders gestimmt als der Vorsitzende. Ja.
Was erlauben?
Muss man nochmal eine mündliche Verhandlung machen. Ne? So. Und das dann zu hören, und ich hatte häufig eine andere Meinung. Ne? Ich habe damals Fahrerlaubnisrecht gemacht und da kamen die ganzen Cannabis-Fälle rein. Und da dachte ich mir auch, muss man das jetzt so entscheiden, wie der VGH das seit 20 Jahren macht? Oder gibt es vielleicht doch irgendwie neuere Erkenntnisse und so? Und habe mich aber absolut nicht getraut zu sagen, hey, ich würde das hier so und so sehen und keine Ahnung. Wir können es ja mal probieren.
Und das, da haben wir schon mal drüber gesprochen, dass wir das vielleicht mal gerne zum Thema machen würden, vielleicht auch bei Robe und Revolte so. Was macht das mit der Unabhängigkeit?
Ja, ne? Genau. Was macht das mit spannend. Der richterlichen Unabhängigkeit, die du auch als Proberichter hast?
Ich finde allein, ja, und ich finde aber allein das Statement, so Richterin auf Probe, wie kann sie es wagen? Wow. Das finde ich krass. Und das, da sind wir ja mittendrin auch in Women in Male Fields. Mhm. So Mäuschen, ich erkläre dir das mal. Was mir mehrfach schon, hatte ich auch gepostet auf LinkedIn, wirklich mehrfach gesagt wurde, aber ganz schön vorlaut, ne?
Und ich habe noch nie gehört, dass das...
Bin ich 12 oder was? Bin ich 12?
Vor allen Dingen sind Männer vorlaut?
Das hört man doch nie,
nee, tough,
ne?
Tough.
Genau.
Taff und durchsetzungsstark.
Genau. Die sagen, was sie
und
denken.
Und der weiß aber, was er will.
Genau. Und vorlaut ist wirklich...
Vorlaut ist heftig.
Geil, ja. Ne? Und vor allem, habt ihr schon mal probiert, einem Mann zu sagen, heute bist du aber zickig? Hab ich schon gemacht. Hab ich schon mehrfach gemacht. Weil das eine Person war, die mir das manchmal gesagt hat. Und ich bin wirklich vieles. Ich bin manchmal gestresst. Ich bin manchmal sehr straight, ich bin aber nie zickig. Ist überhaupt nicht meine Art. Wurde mir mehrfach gesagt und dann gab es einen, also dachte ich wirklich so, ist aber heute zickig? Und ich sage, geht's dir gut? Bist du heute so zickig? Wow. Da ist aber...
Ja, aber was...
Da ist aber dann, ne, das ist ein staatstragender Vorfall. Wenn ein Mann sagt, das ist zickig.
Ja, weil er es zum ersten Mal in seinem Leben gehört hat.
Ja, aber
hat.
Warum darf ich das dann nicht sagen?
Ja.
Ich finde es generell eine unangemessene Äußerung, aber in dem Fall fand ich es ganz passend, das zu spiegeln. Ich bin jemand, ich frage dann lieber, ist alles in Ordnung? Irgendwie wirkst du heute nicht so gesettelt und im Balance wie sonst. Geht's dir gut? Kann man ja auch machen.
Ja.
Aber das ist ja immer bei Frauen immer gerne, boah, Haare auf den Zähnen, zickig.
Ja. Oh. Wollte ich gerade sagen. Halbe Haare auf. Also, das ist so krass. Und das sagt keiner über einen Mann, weil der ist dann genau das, was
der hat.
Nee,
der hat Power.
Der hat Biss, der. Genau.
Ja, das steht dann auch für Kompetenz, ne? Also, vielleicht könnt ihr euch auch an meinem Post zur Kompetenz erinnern mit meinem Foto, ne? Und im Vorfeld, vor diesem Post, habe ich auch mal so recherchiert, was eigentlich als kompetent wahrgenommen wird. Und das sind überwiegend Eigenschaften, die männlich konnotiert sind. Das heißt, wenn ich als Frau dieselben Eigenschaften an den Tag lege, merkt aber mein Gegenüber, oh, das ist eigentlich männlich konnotiert, das passt zu der überhaupt gar nicht. Ne? Da kommt so ein Unstimmigkeitsgefühl auf. Weil wie könnte denn eine Frau diese Eigenschaften haben? Und das heißt, ich würde auch schon wieder nicht kompetent wirken, wenn ich das so mache, wie das ein Mann machen würde, der natürlicherweise kompetent wirkt. Das heißt, ich muss eigentlich auf irgendwelche weiblich konnotierten Eigenschaften zurückgreifen, die aber per se schon als weniger kompetent eingeschätzt werden von der Gesellschaft. Das heißt, also jetzt blöd gesagt, wir Frauen können nur verlieren im Kompetenzgame. Egal, was wir machen. Also können wir auch gleich authentisch sein. So.
Das finde ich auch. Ja. Übrigens fand ich die Fotos total schön.
Danke.
Ich fand die Fotos total schön. Und, sage ich dir jetzt, ich habe das Tattoo übersehen. Ich habe allen Ernstes das Tattoo übersehen und habe dann erst beim Lesen, habe ich es dann, und dachte ich, wo? Dann habe ich extra nochmal genau das Bild mir angeguckt. Ich habe gesagt, ach ja, guck mal, wie cool. So, ich fand das gut, aber ich habe es im ersten Anlauf übersehen. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass es so sehr filigran und sehr schön ist. Und bei mir so hat ein Tattoo. Ich sehe halt immer vorm inneren Auge gleich ein Sleeve oder so. Das habe ich gar nicht gesehen. So.
Was ist das, ein Tattoo?
Ich weiß nicht, wo war das Tattoo? Ach ja, aber ich finde, es passt über die Maßen gut zu dir. Ich finde es sehr schön gemacht, sehr filigran. Bin ein Fan. Und auch von diesem Foto, zu dem es ja auch interessanterweise nicht nur positives Feedback gab.
Ja, ja. Gab auch, sag ich jetzt mal, Kritik oder negatives Feedback. Gott sei Dank jetzt kein Shitstorm oder so, ne? Das wäre schon auch eine Situation gewesen.
Nee, das gar nicht, aber es waren halt so. Aber mir sind so ein paar Kommentare sind mir aufgefallen.
Ja, ich habe zum Beispiel eine Style-Beratung angeboten bekommen. Das fand ich auch gut.
Ist nicht wahr?
Ja.
Ich fand das Outfit so mega. Also nichts, was du in meinem Schrank findest, aber in sich stimmig. Ich fand es mega gut. Ich habe das, habe ich ja, glaube ich, auch sofort drunter kommentiert. Ja. Ich war hellauf begeistert. Und ich weiß nicht, ob nicht manchen Menschen die Fähigkeit fehlt, einfach so ehrlich zu sagen, wow. Weil ganz viele treten ja immer gleich in so ein Battle mit sich selber ein. Mhm. Und diese, weißt du, die Nase rümpfen. Mhm. Und das ist aber auch wieder eigentlich ein Thema, glaube ich, das der Mensch hat, der jetzt diesen Beitrag wahrnimmt. Und ich habe es gesehen und fand einfach nur, bam. Ich fand es richtig gut.
Danke.
Ich glaube, das ist auch, unter Juristen ist das nicht so weit verbreitet, behaupte ich jetzt mal, dass man irgendwas wahrnimmt an einem anderen Kollegen, an einer Kollegin und sich so denkt, wow, super, hat mir voll gut gefallen, hat sie super gemacht, beeindruckend. Das ist eben, man ist eben immer dabei, sich einzusortieren in Hierarchien. Man wäre nicht.
Also, ja, aber warum? Das ist total mega bescheuert. Guck mal, in meinem Netzwerk, ich liebe ja Inspiration, ich liebe ja tolle Menschen, ich bin immer sofort ein Fan, ich bin immer sofort on fire. Würde ich jetzt mit jedem Vorbild, das ich mir suche, in Vergleich treten? Die kommen aus so vielen unterschiedlichen Bereichen. Manche sind Autorinnen oder Autoren, Coaches, was auch immer. Beruflich mega erfolgreich. Ja, ich wäre doch total bescheuert, wenn ich mich mit jeder einzelnen Person vergleiche. Das sind ja nicht ohne Grund meine Vorbilder, weil sie irgendetwas offensichtlich so viel besser können als alle anderen. Da muss ich ja theoretisch in jedem einzelnen Vergleich, würde ich ihn eingehen, würde ich ja in jedem Vergleich verlieren. Ja, soll ich dann in den Keller gehen? Ich kann andere Sachen super gut. Ich bin in anderen Bereichen halt. Aber ich finde die so fantastisch, dass ich ja vielleicht gucken kann, funktioniert jetzt vielleicht nicht alles für mich, aber vielleicht das ein oder andere. Stell ich mal vor, das würde man jetzt bei jedem machen, den man toll findet. Mhm. Du kannst ja springen. Und ich wüsste gar nicht, wo in Berlin eine geeignete Brücke ist. In Hamburg geht's, Kühlbrand, aber hier? Ich wüsste jetzt gar nicht.
Ja, ich glaube, das machen ja viele auch nicht, sondern die finden dann gleich wieder was, wo sie dran rumnagen können und dann zu sagen, naja, aber so toll ist es auch.
Ich denke
nicht.
Auch, also da spielen viele Komponenten rein, aber auch, ne, als ich kann mich noch so krass an diesen Satz erinnern in der Examensvorbereitung: Probleme schaffen, nicht wegschaffen. Na, wir sind so krass drauf gepolt, das Haar in der Suppe zu finden. Und na, das ist ja eine Einstellung, ob ich Probleme wegschaffe oder erschaffe sozusagen. Und dann aber auch dieses Einsortieren immer. Ne? Allein durch dieses Studium, wo du ständig guckst, wo stehe ich mit meiner Note? Bin ich am VB? Bin ich nicht am VB? Ne? Und dann auch Berufseinstieg. Was kann ich mit meiner Note machen? Der ist besser. Und Platzziffer. Na, bestes Beispiel, du bekommst im zweiten Examen eine Platzziffer. Dir wird gesagt, du bist so und so gut und so viele sind besser als du und so viele sind schlechter als du.
Aha. Das ist was für eine Scheiße. Ja, oder?
Und ich glaube, das bleibt häufig stecken, ne? Wenn man sich nicht damit auseinandersetzt, was das mit einem macht, ne? In der Art und Weise, wie man der Welt gegenübertritt, wenn du das so einfach unreflektiert mitnimmst. Und das kommt dann häufig in solchen Sachen sicherlich auch zum Vorschein.
So, jetzt kommt
die Grille.
Die Grille.
Da können wir jetzt alle mal drüber nachdenken. Ich habe gerade drüber nachgedacht, dass das aber ja nicht das Konkurrenzdenken erklärt, das du im Studium schon wahrnimmst. Dass es übrigens heute immer noch gibt. Ich glaube, nicht so schlimm wie früher, aber ich glaube immer noch. Aber ich bin jetzt echt gerade bei diesem Platz. Das ist so, als käme es darauf später im Job an.
Ja, und das wird dir doch aber von Anfang an und auch im Studium schon vermittelt. Du weißt relativ schnell, wo sind hier gewisse Schwellen, ne? Also einmal bestehen und dann musst du irgendwie an die neuen und dann gibt's noch ein paar, die sind da drüber und der Kuchen ist klein und du musst dich anstrengen und du musst irgendwie 2 Prädikatsexamina schaffen. Ansonsten hast du verloren. Das wird dir doch vermittelt. Ja,
guck nach links, guck viel, nach rechts.
Ja, genau.
Gucken sie nach links, gucken
genau,
sie nach rechts.
Dann sind sie weg, genau. Die sind alle weg. Und alle sind weg.
Vor allem, das ist heute ja nicht mehr die Realität. Der Kuchen ist riesig. Den kriegen sie gar nicht aufgegessen. So groß ist der Kuchen. Es ist ein Adipositas-tauglicher Kuchen. Es ist ja so, der komplette Arbeitsmarkt hat sich gewandelt. Du musst dich ja als Arbeitgeber bewerben. Nicht mehr andersrum. Ja. Das war bei mir damals vor 100 Jahren noch anders.
Genau, das war vielleicht noch anders. Und aber trotzdem habe ich mich damals schon immer gefragt, was bringt es mir denn, wenn jetzt andere schlechter, also
gar nichts.
So gar nichts. Das ist genau wie das Thema mit, oh, das eine spannende Buch, das wir hier im Seminar haben über, weiß ich nicht, ich habe meine Hausarbeit geschrieben über das Ladenschlussgesetz in Nordrhein-Westfalen. Und dazu gab es halt so exakt 2 Bücher oder so, so Mini-Kommentare. Ja, und die waren dann halt super schnell weg, weil die dann irgendjemand keine Ahnung wo verstaut hat.
Rausgerissene Seiten.
Da habe ich immer gedacht, wofür, was soll das?
Ja.
Also, wie scheiße kann man sein?
Ja, aber
sein?
Guck mal, vielleicht sind manche Menschen einfach anders. Wenn ich was gefunden habe, was ein Treffer war, ich habe es mehrfach kopiert und dann weitergegeben.
Oh.
Ja, weil ich, das ist ja jetzt nicht so, dass du unmittelbar innerhalb der Hausarbeit so entscheidest, ob der dir später den Job wegnimmt.
Und der nimmt dir auch in der Hausarbeit nichts weg. Wenn der eine 11-Punkte-Arbeit schreibt, dann nimmt er dir aber deine Arbeit nichts weg.
Nee, die Anzahl der Punkte ist theoretisch unbegrenzt. Also es ist nicht so, wenn der schon 11 hat, dann kriegst du nur noch.
Genau. Oh, für die Steffi
sind nur noch 4
nicht mehr viel übrig.
Nee, aber das widerspricht einfach komplett meinem Naturell. Und ich fand da überhaupt nichts Schlimmes dran. Im Gegenteil, alle sind in dieser Scheißsituation. Kann man sie sich doch zusammen nett machen.
Das hast du schön gesagt.
So, war aber eine Einbahnstraße, wie ich festgestellt
habe. Jetzt wollte gerade nachfragen.
Nee, Bonn ist halt Bonn. Aber gut. Aber wir hatten vorhin, Sarah, du hast vorhin ein gutes Stichwort. Wir sind jetzt immer noch im Studium. Wir waren ja vorhin auch schon im Job. Und wieder nochmal zurück vielleicht zum Thema authentisch sein. Glaubst du, das finde ich nämlich mega spannend. Du hast gesagt, dir ging's am Gericht eigentlich fast besser mit dem authentisch sein als im Anwaltsberuf.
Ja.
Das finde ich mega überraschend, weil ich hätte gedacht, dass du eigentlich als Anwältin vielleicht noch mehr die Chance hast, du selbst zu sein, weil im Gericht ist ja nicht so viel Raum für.
Es ist vielleicht insgesamt nicht so viel Raum, aber also ich muss weder akquirieren und ich bin unabhängig. Und ich hatte so das Gefühl, also wie wir uns im Gerichtssaal verhalten, ist ja sehr formalisiert. Ja, also das ist ja das war für mich immer so, okay, ich trage die Robe, ich bin im Gerichtssaal, es gibt eine Prozessordnung, also das hat sowieso schon mal so einen Rahmen und da hast du tatsächlich nicht so viel Raum, aber den brauchst du ja auch nicht, weil es ist ein Gerichtsverfahren und ne, mein Raum lag dann vielleicht darin, zu versuchen, empathisch und freundlich und respektvoll mit den Beteiligten umzugehen. Aber ich sag mal, ansonsten ist ja da der Raum nicht riesig groß. Ne? Wir sprechen ja nicht über private Dinge oder auf welcher Party wir gestern waren. Und aber insgesamt so, wie dann mein Berufsleben da abgelaufen ist, da konnte ich authentischer sein, hatte ich damals das Gefühl, weil ich eben nicht eine Akquise-Show machen muss oder also so. Da war ich einfach auch so für mich dann in meinem täglichen Tun und fand das etwas befreiter. Man hat halt so ein Amt und das füllt man irgendwie aus und das war's.
Kommt ja vielleicht auch drauf an, wie man authentisch sein definiert. Also
genau, am Ende war ich in dem Beruf nicht an der richtigen Stelle. Also nochmal eine andere Ebene, ne?
Ja.
Das ist nochmal eine andere Frage, aber so im täglichen Tun fand ich es erstmal irgendwie ein bisschen befreiend.
Ja, mir ging es da so ein bisschen anders. Und also vielleicht muss ich da auch vorwegschieben, was authentisch sein für mich bedeutet. Es bedeutet für mich jetzt nicht, dass ich wirklich zu jeder Zeit immer alle Ecken und Kanten von mir zeige und in meinem Lieblingsjogginganzug rumlaufe, sondern dass ich verschiedene Rollen, die ich innehabe in meinem Leben, sei das jetzt berufliche Rollen als Richterin, als was auch immer, als Führungskraft vielleicht zum Beispiel oder als Partnerin im Privaten, als Tochter im Privaten, was auch immer, habe ich ja verschiedene Rollen, nicht spiele, sondern mit Facetten meiner Persönlichkeit ausfüllen kann. Und ich zeige natürlich nicht in jeder Rolle dieselben Facetten. Und da habe ich das Gefühl gehabt, dass die Rolle der Richterin Steffi, was lachst du so?
Bilder im Kopf. Ja. Die Wacken-Steffi im die 100% Wacken-Steffi im Gerichtssaal.
Nee, ehrlich gesagt, eher ja, die wütende Steffi bei Technikpannen im Gericht. Also wenn ich, ja.
Genau das, ne? Also wir haben verschiedene Rollen und können die alle unterschiedlich ausfüllen. Und im Gericht hatte ich häufig das Gefühl, spielen zu müssen. Da habe ich mich nicht so gefühlt, als könnte ich das wirklich mit den Facetten meiner Persönlichkeit ausfüllen, die dahin passen, weil ich eben eher diese lebensfrohe Person bin, eher vielleicht auch mal lauter lache, immer einen Spaß auf den Lippen habe, weil ich nicht ernst genug war. Und deswegen habe ich mich da nicht sehr authentisch gefühlt. Wohingegen jetzt zum Beispiel als Coach ich ja eine ganz andere Rolle habe und diese Facetten sehr, sehr viel mehr einbringen kann, als ich das damals so hatte. Ne? Vielleicht an einem anderen Gericht, VG Gelsenkirchen, wäre das möglich gewesen. Kirchen.
Das sagst du so schön, Gelsenkirchen.
Gelsenkirchen.
Ja, vielleicht war das auch damals wirklich dann mein, da war ich weiterhin Berufsanfängerin nach anderthalb Jahren in der Anwaltschaft. Und vielleicht war das dann erstmal so ein erstes Empfinden, da weniger eine Show, also nicht Show, aber da authentischer sein zu können, so, da mehr Facetten von mir einbringen zu können. Insgesamt auf lange Sicht hat es aber ja nicht gereicht, also ich habe ja dann irgendwann auch gedacht, ich kann das nicht, ich möchte das nicht mehr spielen, weil es mir auch irgendwann so vorkam. Schöne Anekdote, dass ich mal in meinem allerersten Proberichterjahr hatten wir irgendein Verfahren, ich glaube, da ging es um Rundfunkgebühren damals noch, und da war der WDR da, also da war Presse da. Und dann dürfen die ja immer filmen, wie man rauskommt und ne, so die Kamera sich dann da niederlässt, und dann, das kam dann, habe ich dann meinem Mann erzählt, ich so, heute Abend irgendwie in der WDR-Lokalzeit tauchen wir auf mit unserer Sache, und dann kommt da dieser kurze Ausschnitt im Fernsehen, wie wir da so rauskommen und uns so hinsetzen, und der sitzt halt neben mir und sagt so, guck mal, der Prinz kütt. Und ich über mich, und ich war so sauer. Aber am Ende, nach 10 Jahren, da konnte ich sagen, ja, der hat recht gehabt, weil auch das war halt, ich gehörte da auf lange Sicht nicht hin. Man hat es halt sofort gemerkt, der Prinz gehört.
Hast du die Amtskette getragen?
Aber es ist ja schön, herrlich, aber es ist ja schön, dass du es erkannt hast. Und ich glaube, das war jetzt auch schon so eine ganz wichtige Konklusio, dass authentisch sein natürlich in verschiedenen Lebensbereichen einfach was ganz Unterschiedliches bedeutet. Und ich glaube, seinen eigenen Kern, das, was einen ausmacht, in den verschiedenen Rollen, die man eben ausfüllt, berufliche Rolle, private Rolle, den beizubehalten. Weil du kannst ja nie 100% echt sein. Wenn ich in Meetings 100% echt, ich wäre sozial komplett unverträglich.
Ja, das ist es ja eben. Es kommt immer auf den Kontext an. Und
ich bin ja auch so, ich habe wenig Filter zwischen Hirn und Mimik.
Same.
Ich habe Gott sei Dank eins, meistens, nicht immer, meistens eins zwischen Hirn und Mund. Und das ist ganz hilfreich. Weil ich glaube, das wäre auch nicht absolut authentisch, weil ich hinterher mich damit auch nicht wohlfühlen würde, wenn ich ungefiltert alles immer einfach rausposaune. Mhm. Sondern es gehört ja zu meinem Wesen, dass ich ein empathischer Mensch bin, dass ich zum Beispiel andere nicht verletzen will. Das ist nichts Gespieltes, sondern das ist ein echtes Bedürfnis. Würde ich aber jetzt reflexen und Impulsen immer sofort nachgeben, dann wäre das auch nicht zwingend authentisch, weil das meinem Wesen nicht entspricht.
Mhm. Genau.
Ja.
Also, oh, jetzt wird's aber deep.
Ja, aber es ist doch so, ich muss mir im Klaren sein, so, was sind meine Werte, ja, was sind meine Überzeugungen und was ist so der Kern davon? Und das kann ich, glaube ich, in jeder Situation, in jede Situation mit einbringen. Und dann gibt's aber eben immer noch das Situations, ja, das Verhalten, das dann auch jeweils angebracht ist. Und du hast es ja eben schon auf den Punkt gebracht, Franzi, mit, wenn ich, weiß ich nicht, zu Hause bei meinen Eltern bin, habe ich da auch eine andere Rolle als im Gerichtssaal, als auf dem Festival, als, weiß ich nicht wo, beim Elternabend.
Genau, vielleicht ist der Zauber einfach, dass diese Rolle eine ist, die ich will und nicht eine, die mir aufgezwungen ja wird.
Ja.
Das ist ja der Unterschied zwischen zu Hause das Kind sein, das die Eltern gern haben wollen, und das Kind, das man selber gern sein will. Mhm. Wir bleiben ja immer alle Kind.
Genau.
Ja, das merke ich zum Beispiel daran, liebe Grüße Mami, dass ich nicht ganz die Anzahl meiner Tattoos zum Beispiel offenlege.
Ja, jetzt.
Und ich habe jetzt eine 50-50-Chance, weil sie hört nicht jeden Podcast, sondern so ne, ab und zu. Und weil egal wie alt ich bin, meine Mami sagt immer, oh, das, jetzt sind es aber genug, ne? Sag ich, ja, glaub schon. Glaube ich in dem Moment auch, weil da ist das letzte noch nicht so her, es hat wieder Schweine wehgetan, dann bin ich immer überzeugt davon, ne, ey, pff, das mache ich ja eigentlich. Und dann muss ich nicht sofort kurzärmlich nach Hause kommen. Wir sind alle immer noch so ein bisschen Kind. Und was ganz abgefahren ist, apropos authentisch sein, manchmal verliert man sich ja eine unfassbare Situation. Ich bin immer mal wieder, gehöre ich leider zu den Rauchern, dann mal wieder nicht. Aber wir sind ja alle nur Menschen. Und ich war mal in meiner Heimatstadt unterwegs. Ich war schon Juristin und bin in Richtung ehemalige Schule auf dem Spaziergang gewesen. Und habe so drüber nachgedacht, wie es so ist. Ach, guck mal, wie ich damals dahin gelaufen bin, immer jeden Morgen. Und manches war nicht so gut, vieles war gut. Fährt hinter mir ein Auto auf mich zu, in meinem Rücken. Und ich habe instinktiv, weil ich so im Geiste wieder auf diesem Schulweg war, den Arm mit Zigarette in der Jacke verschwinden lassen. Wie bescheuert ist das denn? Hab dann herzhaft über mich selber gelacht und habe mir tatsächlich auch noch ein kleines Brandloch in die Jacke.
Das ist der Reminder.
Alles ganz wie früher hatten wir tatsächlich, weil das war so das Ding. Du läufst zur Schule, darfst dann nirgendwo rauchen. Dann lässt man das halt mit der besten Freundin so im Ärmel verschwinden. Deswegen immer am rechten Ärmel hatte ich Kuckel. Ja. So, und da konnte ich wirklich herzhaft über mich selber lachen, weil ich dachte so, guck mal, hast du eine tolle Vorstellungskraft. Jetzt gleich wieder so abgetaucht. Es war eine Klosterschule, Mädchenbildung. Ah.
So, aber und dann wusstest du aber auch, mit der Kokeljacke gehe ich halt nicht zur mündlichen Prüfung im Examen. Hast du doch gewusst.
Habe ich gewusst.
Ja.
Habe ich gewusst. In der Tat.
Ohne, dass du ohne dieses das Buch gelesen hättest.
Ja. Ja, die spannende Frage wäre, was würde denn passieren? Vielleicht heben wir uns das fürs nächste Mal auf, weil ich habe gerade auf die Uhr geguckt, total mega witzig. Wir haben ja gesagt, wir machen so eine halbe Stunde Laber.
Ja. Sorry.
Also eigentlich dachte ich, wir machen so eine Spezialausgabe. Jetzt sind wir schon von der Länge her fast bei einer regulären Episode. Und was wirklich witzig ist, wup, wup, es kann sein, dass sich in einer Viertelstunde hier ein viertes Fenster öffnet. Der Präsident der Bundesrechtsanwaltskammer erscheint und große Augen macht. Ich weiß es nicht. Kann man das bei Riverside, Burps oder sonstige Aufnahmetools, kann da während einer laufenden Aufnahme noch einer rein oder gibt es da eine Fehlermeldung? Schon mal ausprobiert?
Sollen wir einfach die Viertelstunde noch... Nee, machen wir nicht.
Schauen wir einfach. Schon.
Jetzt aus Prinzip, ne?
Ja.
Ich wollte gerade was super Spannendes sagen. Das habe ich jetzt mit Blick auf die Uhr vergessen, weil ich tatsächlich den Film vor Augen hatte, wie gleich der Präsident hier im Fenster aufploppt. Könnte einfach sagen, moin Uli. Na?
Heute ist schon real gewesen.
Ach, siehste. Und da hat auch der Tipp von Yvonne de Barg wieder funktioniert. Die hatte ich gerade im Live-Podcast. Die hat gesagt, wenn du einen Faden verloren hast, denk einfach an was du eben gerade gesagt hast oder getan hast oder gesehen hast. und dann fällt es dir automatisch wieder ein. Und dann ist es mir wieder eingefallen. Ich fände es sehr spannend zu erfahren, man müsste das natürlich ausprobieren. Ich weiß aber nicht wie. Was würde denn passieren, wenn du mit Jeans und Turnschuhen in die Prüfung gehst? Aber wer opfert freiwillig dafür seinen Versuch, ne?
Ja, also im Idealfall natürlich nichts. Aber wenn ich ehrlich bin, glaube ich nicht, dass es, Benotung nicht beeinflusst.
Ich glaube, es wird so ein bisschen...
Also Franzi, das wäre was. Das wäre ein Thema für eine neue Studie. Groß angelegt.
Ja.
200.000 Probanden.
Oh mein Gott.
Ja, man könnte ja eine Umfrage machen mal unter den PrüferInnen.
Ja, aber die Frage ist natürlich, ob die ehrlich sind, ne? Ob die ihre Biases zum einen erstmal selber kennen und zum anderen, selbst wenn sie sie kennen, sich das eingestehen würden. Weil mir geht es ja häufig auch so, ihr kennt das wahrscheinlich, wir alle haben ja Biases, ne? Unbewusste Vorurteile. Und manchmal gehen Gedanken im Kopf los, wo ich dann selber erstmal Pause machen muss und mir denken muss, ey, wo kommt denn das jetzt gerade her? Nochmal einen Schritt zurücktreten muss.
Ja.
Und dann erst merke, okay, da war jetzt ein Vorurteil im Spiel. Und ich glaube, diesen Prozess machen nicht so viele Menschen, die sich nicht sehr viel damit beschäftigen.
Das glaube ich auch. Und das war eigentlich jetzt auch fast schon das perfekte Schlusswort.
Außer wir machen
und da
noch,
wir jetzt, wir,
außer wir machen ja? noch schnell unser Hex-Hex. Kennst du unser Hex-Hex? Wenn du eine Sache jetzt ändern dürftest, jetzt sofort, mit dem Zauberstab, wie Bibi Blocksberg, zum Thema Be Real in der Jura-Welt. Was wäre das? Man könnte zum Beispiel sagen, Hex-Hex, PrüferInnen schauen nicht mehr auf Äußerlichkeiten.
Nee, das ist zu wenig. Ich mag es ja gern brachial und global.
Dann rau raus.
Dann los.
Hex-Hex, Geschlecht spielt keine Rolle. Weil guck mal, wenn ich jetzt sage in der Prüfung, ne, nur da, dann kommt ihr aus der Prüfung raus und der Rest ist immer noch scheiße. Und ich will ja gern, also eigentlich bin ich der Typ, der sagt, Hex-Hex, ich will noch 3 Wünsche haben. Und dann fangen wir an aufzuräumen. Aber ich glaube, das wäre mal ein guter Ansatzpunkt. Weil das, was ist, was ich mir wünsche, natürlich auch noch on top. Religion, Herkunft. Ja. Aber vielleicht fangen wir mal ganz klein an.
Schön.
Mit Geschlecht.
Schön. Ja, könnte ich zustimmen.
Ja. Eigentlich habe ich ja jetzt noch immer am Ende einer Episode 3 L's. Ich würde sagen, wir machen irgendwann ein Follow-up.
Ja.
Und dann machen wir das vernünftig und anständig und überlegen uns vorher, na, kurz und knackig schaffen wir nicht. Dann machen wir doch gleich,
mal real.
Volle Episode. Ja, und wir können jetzt dann Streichhölzer ziehen, als welche Art von Episode das jetzt gleich veröffentlicht wird dann irgendwann. Das klären wir dann im Nachklapp. Ich fand das mega gut. Wir sollten das ab und zu mal machen.
Ja,
bin dabei.
Also einfach ja.
Also ich weiß jetzt nicht, wie die Lauscher das da draußen finden, aber ich habe mega viel Spaß. Und wir hatten ja heute schon gesagt, eigentlich geht es uns gar nichts an, was die anderen denken.
Wir können nicht
allen
gefallen.
Kommentiert uns das doch mal drunter. Kommentiert uns das doch mal drunter, welche Gedanken ihr habt zum Thema authentisch sein. Wo fällt euch das leicht? Wo fällt es euch schwer? Und wie ist das Feedback eurer Umwelt? Und habt ihr, sagen wir mal, in den letzten 10 Jahren da Veränderungen bei euch festgestellt? Das würde mich interessieren.
Ja.
Ja.
So, das war
gute,
doch.
Gute Frage zum Schluss.
So war das. Und wir können ja jetzt überlegen, ob wir noch die 5 Minuten drinbleiben und gucken, geht hier ein Fenster auf oder nicht. Aber da zitiere ich nochmal Peter Lustig. Ihr da draußen könnt schon mal, wie war das? Abdrehen?
Ja, genau.
Drehen.
Ausschalten.
So, und ich weiß jetzt nicht, wie ihr immer abmoderiert. Ich habe ja noch so eine Kette von Call to Action. Weise hin auf tagesaktuelle Infos auf www.brack.de und so weiter und so fort. Das kürzen wir heute einfach ab, weil es ist ja ein Mashup. Das heißt, ich mache jetzt ein Call to Action. Ich sag, guck in die Shownotes und abonniert alles. So, was habt ihr noch als?
Lass uns alles. Eine gute Bewertung da.
5 Sterne da lassen.
Und immer, immer gerne Feedback. Wir freuen uns wirklich. Wir schicken uns immer Sachen hin und her und freuen uns. Ja.
So genau. Also dann natürlich bei beiden Podcasts, ne? Gute Bewertung, volle 5 Sterne, wäre nice. Und in der Tat eine kurze Bewertung. Die sind rar gesät. Ich weiß, das kostet 10 ja. Sekunden. Aber macht uns doch die Freude. Weil wenn wir aufzeichnen, ist fast Weihnachten. Das wäre doch nett. In diesem Sinne, Ich hatte super viel Spaß. Vielen Dank, Sarah. Vielen Dank,
danke
Franzi.
Dir, danke euch.
Wir machen
danke
das nochmal wieder, ne?
Wir machen das nochmal wieder, ja.
Unbedingt. Vielen Dank.
Bis denn.
Bis bald.
Dann.